In der Tat ist es ja schon so, dass man da einfach alles unterbringen kann, was einen im Leben beschäftigt. Also ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören oder dass mir die Geschichten ausgehen oder sowas, die Ideen ausgehen. Ich habe ihn dann tatsächlich bis zum Ende gelesen, weil ich gedacht habe, das muss doch irgendeinen Sinn machen.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Ein fröhliches Hallo im Podcast von Der Nächste Bitte. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe durchs Programm und ich erkläre euch schon mal kurz, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast 10 unvollendete Sätze kreiert. Die haben wir an die Autorinnen und Autoren verschickt und die mussten diese Sätze vollenden. Und über diese Antworten bzw. diese Vollendungen reden wir in diesem Podcast. Wir werden in loser Reihenfolge sämtliche Autorinnen und Autoren hier vorstellen und freuen uns sehr auf die kommenden Podcast-Folgen hier bei Der Nächste Bitte. Heute bei uns im Podcast ist die Yvonne Keller. Yvonne Keller wird jetzt hier mal kurz von mir vorgestellt. Seit ihrer Kindheit liebt Yvonne Keller das Spiel mit der Sprache. Aufgewachsen in einem hessischen Dorf, begeisterte sie sich bereits in der Schule für englischsprachige Literatur und lernte später während eines Auslandsstudiums im andalusischen Granada Spanisch. Die Faszination für Sprache, gekoppelt mit dem Interesse für alles Menschliche, führte sie neben ihrer früheren Tätigkeit als Personalerin zum Schreiben. Dabei interessiert sie besonders, was mit Menschen passiert, die kurz davor sind, auszuflippen. Wenn das Leben so anstrengend wird, dass die Fassade bröckelt und man auf das schauen kann, was dahinter liegt. Meist sind in ihren psychologischen Spannungsromanen Frauen die Hauptfiguren. Genauso wie in den bewegenden Liebesromanen, die sie unter dem Pseudonym Stina Jensen verfasst. Die Autorin lebt mit 4 männlichen Wesen in der Nähe von Frankfurt am Main. Mehr über Yvonne Keller erfahrt ihr unter www.yvonne-keller.de, Yvonne übrigens mit i, oder www.stina-jensen.de. Und jetzt erfahrt ihr mehr über sie bei uns hier direkt im Studio. Hallo Yvonne, wie geht's? Grüß dich.
Ja, grüß dich auch. Mir geht's gut.
Bist gut angekommen hier, ja?
Ja.
Hast du eigentlich einen Parkplatz gefunden?
Vorne an der Ecke.
Mhm. An der Ecke oder in der Ecke?
An der Ecke.
An der Ecke, sehr gut, weil die parken hier immer in der Ecke. Und ich denke mir dann immer, wenn die aussteigen, so, ach, die paar Meter zum Bordstein kannst du auch laufen. Katastrophe hier. Naja, gut, egal. So, auch du hast die 10 unvollendeten Sätze von uns bekommen.
Jo.
Und hast die freundlicherweise beantwortet?
Soweit ich konnte.
Ja, sieht eigentlich relativ voll aus hier alles so. Und da werden wir uns jetzt mal dran hochziehen. Und da fangen wir jetzt auch gleich an. Der erste Satz war, wie immer, ich schreibe, weil ich mit den vielen Gedanken in meinem Kopf ja irgendwo hin muss und Gartenarbeit auf Dauer auch keine Lösung ist. So, da habe ich jetzt 2 Anmerkungen. Ich erst mal eine, weil Gartenarbeit ist eigentlich nie eine Lösung.
Das ist meine Meinung. Das habe ich auch irgendwann festgestellt.
Das ist so ein Hassding von mir. Also ich muss mich echt überwinden, sogar meinen, Rasen ist es ja nicht, mein Löwenzahn zu mähen. Und, aber gut, machst du grundsätzlich gerne Gartenarbeit? Ist das entspannt für dich?
Also ich habe früher Gartenarbeit tatsächlich gemacht, auch zur Entspannung, also um mich da so abzuarbeiten.
Ernsthaft?
Also so Unkraut, okay, zu jäten und vor allen Dingen zu kehren, mit dem Besen zornig den Staub zusammenzufegen.
Okay.
Das hat mich auch runtergebracht, wenn es mir irgendwie ja mal alles zu viel wurde oder sowas. Und tatsächlich habe ich, nachdem ich das Schreiben angefangen habe, vor über 10 Jahren, mit der Gartenarbeit peu à peu aufgehört. Deswegen bringe ich das so ein bisschen in Zusammenhang.
Also ist die Gartenarbeit das neue Schreiben quasi. Orange ist das New
Schreiben
Black.
Schreiben ist die neue, nee, genau umgekehrt, so wie du es gesagt hast, ja. Okay. Ja, nehme ich an. Näharbeit ist bei mir zum Erliegen gekommen.
Okay, bei mir auch. Aber wir sind ja nicht hier, um über Gartenarbeit zu reden, sondern über das Schreiben. Und jetzt hast du, wie gesagt, ja, viele Gedanken in deinem Kopf, die ja irgendwo hin müssen. Also ist das auch für dich ein Ventil, zu schreiben?
Ja, also das ist so eine, das ist immer so eine Psychofrage, ne? Also warum Autoren schreiben und was das mit ihnen, ob das so eine therapeutische Wirkung auf sie hat oder sonst irgendwas. Also in der Tat ist es ja schon so, dass man da einfach alles unterbringen kann, was einen im Leben beschäftigt. Klar sind das erstmal Figuren, die auch ihr Eigenleben haben und so, aber ich glaube, insgeheim fließt da schon recht viel ein, was einem so begegnet und was man, was einem beschäftigt. Also das auf jeden Fall.
Wie viel ist von dir in deinen Figuren?
Ja, ich würde sagen, in jeder meiner Figuren steckt ein ganz kleines bisschen von mir. Also das ist ja natürlich auch abhängig von den Figuren, mit denen ich zu tun habe. Entweder ich habe eben einen Krimi, da dürfen meine Figuren auch mal fies sein, gemein, diese Gedanken eben verfolgen. Und ich finde, das Schöne eigentlich dabei ist, dass dieser fiese Anteil, den man selber da in sich hat, dass man den in den Figuren eben dann so extrem ausleben kann, also das so steigern kann bis ins Unendliche quasi. Und ich schreibe ja auch Liebesromane, da kann ich dann eben auch die ängstlichen Teile vielleicht mal so unterbringen, also abgesehen davon im Krimi natürlich auch, oder die besonders träumerischen oder sonst irgendwas. Also alles, was man so hat, das kann in die Figuren einfließen. Also das ist aber immer ein minimaler Teil, deswegen ist da auch so dieser Grad schwierig. Also selbst wenn eine Figur einen gewissen Teil von mir, von meiner persönlichen Art irgendwie in sich hat, so hat sie doch ganz viele andere, die überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Also das ist so, die Grenze, die ist da total, die verschwimmt.
Okay, und du versuchst dich aber auch in die Charaktere reinzuversetzen, die du nicht in dir hast, dann quasi.
Klar, ja. Klar. Aber das würde mir jetzt zum Beispiel nicht mit jedem gelingen. Also es fällt mir zum Beispiel auch total schwer, in eine männliche Figur zu schlüpfen.
Aha.
Ich habe das zweimal, glaube ich, gemacht, dass ich aus einer männlichen Perspektive geschrieben habe. Fällt mir halt einfach schwer, weil da rutscht man sofort in die Klischees. Also ich bin ja halt nun mal kein Mann, ne? Und schon bin ich in der Klischeefalle.
Ja, das sieht man bei, kennst du die Eberhofer-Krimis von Rita Falk?
Habe ich schon reingelesen.
Leberknödelplus und sowas. Ja. Die schreibt ja auch als Frau aus der Sicht von. Und dann kommen wir weg, wie du sagst, in die Klischees rein.
Ja.
Weil der Eberhofer ist ja, das ist ja das pure Klischee von einem Mann. Ja.
Ja.
Ist ja schon, aber sind klasse, die Dinger. Okay. Und so ein bisschen was von Gott spielen, hat das auch was für dich, wenn du schreibst?
Nee.
Nee?
Also, nee, kann ich jetzt gar nicht sagen. Von Gott spielen. Wie meinst du das? Weil ich das
naja,
in
wenn
der Hand
du, wenn
hab,
du jetzt
die
zum Beispiel
eine
Figur hast, die du nicht magst.
Ja.
Also so ein Irrsinn so. Und dem kannst du dann irgendwie einen verpassen. Also du springst ihn um oder lässt ihn.
Nee, so habe ich das noch nie empfunden.
Echt nicht?
Also nee.
So manchmal denke ich, so ist es für mich wie so ein Spielfeld und ich schiebe halt so die Figuren hin und her. Und
ja.
Wie soll ich sagen? Wie so ein Playstation-Spiel quasi. Dass du da bestimmst, was die Figuren machen.
Also ich glaube, dazu habe ich zu wenige natürliche Feinde. Ich habe da irgendwie, ich habe da gar nicht so dieses Bedürfnis, da so auszuteilen. Mir geht es ja immer, weiß ich nicht, auch in den Romanen, die ich schreibe, weniger um Rache, vielleicht deswegen. Also ich fühle mich da, dieses Gefühl kenne ich jetzt nicht, was
okay.
du da meinst.
Wie ist es mit Leuten, die an einer roten Ampel, du willst rechts abbiegen, hast eine freie Spur und der vor dir will geradeaus und fährt extra langsam, weil er wartet, die Ampel wird grün. Was ist mit solchen Leuten? Und du kannst jetzt nicht abbiegen, weil er halt meint, er fühlt mal ganz gemütlich an die rote Ampel trudeln.
Ich glaube, sowas entgeht mir.
Richtig
sogar.
Richtig das nicht auf, sowas?
Nee, das entgeht mir.
Wahnsinnig.
Ich bin da überhaupt, also.
Da bin ich ja froh, dass wir so ein strenges Waffengesetz haben in solchen Momenten, muss ich echt sagen.
Nee, also ich reg mich zwar auch manchmal über andere Leute auf, gar keine Frage. Und im Verkehr reg ich mich ja eher über die Leute auf, die drängeln von hinten.
Okay. Ach so, du bist
wahrscheinlich
das
bin
der,
ich die.
Aha, okay, alles klar. Da weiß ich ja Bescheid. Okay, gut. Nächster Satz wäre, das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt Die Einsamkeit der Primzahlen von Paolo
Giordano.
Giordano, okay.
Ja, das war jetzt eine spontane Antwort. Danach ist mir noch ein ganz anderer Roman eingefallen, den ich noch viel lieber geschrieben hätte. Aber was mich an diesem Roman so beeindruckt hat, der ist auch schon älter, der ist vor über 10 Jahren schon gelesen, aber der hat eine Szene drin und das ist eben das, was mich so total beeindruckt, wenn es einem Autor gelingt, dass man sich fast, also zum Beispiel ekelt. Da ist so eine Situation in dem Roman, da wird ein Mädchen gemobbt. Eine der Protagonistinnen, aus deren Sicht der Roman auch geschrieben ist. Also es ist aus zwei Perspektiven geschrieben. Und das Mädchen muss in einer Umkleidekabine ein Bonbon lutschen, das vorher von einer anderen, von einem anderen Mädchen angelutscht wurde und dann über den Fußboden und die Bänke gezogen wird. Lecker. Also kannst du dir vorstellen, wie dieses Bonbon aussieht. Und das muss die lutschen. Und das hat der so gut geschrieben, das hat mich wirklich ehrfürchtig gemacht. Also du hast echt gedacht, du lutschst gerade selber dieses Bonbon. Das okay. war so richtig.
Also da geht es dir eher um die Technik als um die Geschichte bei dem Buch, oder?
Nee, die Geschichte ist auch sehr eindrucksvoll, weil es ist eigentlich ein literarisches Buch und ich lese gar nicht so wahnsinnig gerne Literarisches. Ja. Aber da ist man trotzdem so dabei bei den Figuren. Also der lässt einen unwahrscheinlich nah ran. Und das, sowas finde ich sehr, sehr bewundernswert.
Also es hat dich beeindruckt, das Buch.
Ja.
Definitiv. Und das Zweite, was ist dir dann noch eingefallen? Dann nehmen wir es doch gerade mit.
Das heißt Atme von Judith Merchant. Das ist auch eine Kollegin aus dem Syndikat, also die kenne ich auch, mit der war ich auch schon auf Lesungen zusammen. Und dieser Roman ist eigentlich, man kann den gar nicht einordnen, weil das ist eigentlich ein Liebesroman, aber gleichzeitig ein Thriller. Und du weißt nicht, während du das liest, ob du einen Liebesroman oder einen Thriller liest.
Okay.
Und cool. Das ist das Spannende. Also dass du kannst es nicht einordnen als Leser, was hier jetzt eigentlich gerade vor sich geht und was eigentlich der Hintergrund von dieser Geschichte ist. Und dadurch ist es ein totaler Page-Turner. Und wenn sowas gelingt, also dass die Figuren, also wenn du die Auflösung kennst und du würdest das Buch nochmal lesen von vorne und alles ist stimmig und alle falschen Fährten, auf die du gelockt wurdest, sind keine fiese Zauberei. Das finde ich total bewundernswert. Und das ist bei dem Roman so.
Das ist auch wirklich Kunst,
ja.
Dann sowas richtig hinzukriegen. Mhm. Okay. Wenn ich mich in ein Buch als eine der Hauptfiguren hineinlesen lassen könnte, dann wäre es, ich verstehe die Frage nicht.
Genau, was hast du denn gemeint? Was sollst du denn sagen?
Ja, welche Figur wärst du gerne in einem Buch? Oder gibt es eine Figur, die du gerne wärst, die
also
aus einem Buch kommt?
Heute überhaupt nicht mehr. Als Kind ging mir das so. Also bei Büchern von, was weiß ich, Hani und Nani und was ich alles gelesen habe oder Pucki sogar, das ist ja unerträgliches Zeug im Prinzip, weil das halt auch diese Rollenklischees so bedient, die man damals als Mädchen bedienen musste. Ne? Also heutzutage, deswegen meine ich das mit unerträgliches Zeug, da habe ich mich total identifiziert. Also ich hätte so wahnsinnig gerne in so einem Internat gewohnt oder wäre eben so ein Töchterchen in einem guten Hause gewesen oder sonst irgendwas. Aber heute, wenn ich Romane lese, passiert mir das echt selten, dass ich denke, da wäre ich gern die Hauptfigur.
Was mit Pippi Langstrumpf zum Beispiel?
Nee.
Das ist ja genau der Gegenentwurf zum Internat.
Erstens habe ich keine Astrid Lindgren gelesen als Kind. Ich habe das erst dann in den Filmen kennengelernt. Und klar fand ich die toll und bewundernswert und so weiter. Aber tatsächlich war ich so das Mädchen mit den Kniestrümpfen, aber mit den ordentlichen Kniestrümpfen.
Hast du dich gerne dreckig gemacht früher oder nicht?
Nee.
Okay. Uh-uh.
Also ich war gerne Indianermädchen und so weiter und habe auch mit Spinnen gespielt, aber dreckig gemacht.
Mm-mm. Warst du ein richtiges Mädchen quasi?
Ja.
Okay.
Ja, würde ich schon sagen.
Was mich heute noch nervt, wobei es besser geworden ist, halt durch meinen Job, weil es dann ständig passiert, dreckige Hände.
Ja.
Finde ich ganz schlimm eigentlich.
Ich auch. Also fand ich aber schon als Kind schlimm.
Ja, also es gibt so eine Sache, ich habe mal mein Fahrrad und dann war die Kette ist dann immer runtergesprungen so, und ich hasse das.
Ja.
Wenn die Kette runterhüpft, du weißt genau, du kriegst sie jetzt nur drauf, wenn du dir die Hände dreckig machst. Und dann habe ich das auch mal irgendwie repariert und so und dann habe ich mich eigentlich, also es hat auch nicht wirklich geklappt, Ich habe mich mehr darüber aufgeregt, dass meine Hände jetzt dreckig sind und das Fahrrad sowieso nicht repariert ist. Also es war völlig überflüssig, mir die Hände zu sputzig zu machen. Und jetzt noch mein Vater vorher mich deswegen ausgelacht hat. Ja, du rückst schon drüber aus, dass die Hände dreckig sind, nicht über das Fahrrad. Das war, Hände dreckig. Also mittlerweile, wie gesagt, ich habe mich dran gewöhnt. Ja. Ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber früher war das total das Schlimmste für mich, dreckige Hände.
Ja. Ja, Schlimmste weiß ich jetzt gar nicht, weil es gab ja Wasser und Seife, aber trotzdem, ich war nicht gern
mit
dreckig.
Händen so ein Problem, so Tierklinken anfassen, auch schon vor Corona.
Ach so.
Da hatte ich schon immer so ein bisschen.
Warst du mehr so der Ellenbogenöffner?
Ja, ich habe dann auch immer geguckt, wo würdest du die Tür nicht anfassen? Und dann hast du da hingegriffen. Das war immer so ein Problem.
Ah, okay.
Ist heute auch noch.
Hat aber was Zwanghaftes.
Ja, ich weiß. Aber gut, wer ist frei von Spleens?
Da habe ich ja zum Beispiel auch gern bei meinen Figuren mitzutun, mit Zwängen und so weiter. Und
wenn du dann sowas hast, gehst du dann auch richtig nach, warum, wo das herkommt und so?
Ja.
Ich finde das total interessant.
Ist total interessant. Ja, und es ist beängstigend. Man kann so heilfroh sein, wenn man das nicht hat.
Ja.
Weil das muss sowas von furchtbar sein.
Ja.
Also, nee, bin ich froh und dankbar.
Ja.
Jo.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt die Frage ja geklärt. Du wärst gern Hani und Nani gewesen. Welche Hani und Nani? Gibt es da einen Unterschied?
Das sind Zwillinge.
Zwillinge, gell? Ja. Ich habe das nie gelesen.
Ich glaube, die
sahen
sich sehr ähnlich.
Nicht so die Zielgruppe.
Naja, die waren in so einem Internat halt. Frag mich jetzt nicht nach dem Plot.
Doch so tiefgehend. Ja. Okay. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann, wenn es mich einfach nur langweilt, lese ich es nicht zu Ende. Manchmal regt mich eine Story aber doch genug auf, dass ich wissen will, ob sich das jetzt etwa bis zum Schluss so durchzieht.
Ja, okay, dann lese ich quer.
Du überlegst dann so, ob der dann wirklich so richtig scheiße ist?
Okay. Naja, also ich habe auch, mir fällt jetzt leider der Name gerade nicht ein, ich habe mal einen Roman gelesen, der mich aufgeregt hat, weil ich den einfach völlig, also es war eine abstruse Story, da kam alles rein, als hätte der Autor gewürfelt und hätte so Begriffe dann gezogen wie Pferd, LKW.
So eine Schreibübung aus so einem Schreibkurs.
Ja, also sowas. Und dann hätte der da draußen einen Roman geschrieben. Das hatte alles überhaupt keinen Zusammenhang. Ich werde das nachliefern, wie dieser Roman hieß, weil ich habe ihn dann tatsächlich bis zum Ende gelesen, weil ich gedacht habe, das muss doch irgendeinen Sinn machen. Und tatsächlich hat es Sinn gemacht, und zwar mit dem letzten Satz.
Okay.
Der letzte Satz hat das Buch aufgeklärt, und seitdem fand ich den Roman genial.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Dummerweise weiß ich es jetzt gerade nicht. Aber ich werde es mal.
Wir können es nachliefern.
Ich werde das irgendwie recherchieren.
Können wir in die Shownotes packen dann. Also wen interessiert, der kann mal in die Shownotes gucken und dann versuchen wir das nachzuliefern.
Das fand ich echt einen genialen Zug.
Okay.
Dass der letzte Satz den Roman mir versöhnt hat.
Dann war es vielleicht doch genial dann am Ende.
Ja.
Okay. Das ist interessant. Also das müssen wir unbedingt nachliefern. Das interessiert mich auch persönlich mal.
Ja.
So, Moment, wo sind wir denn hier? Wenn mir ein Buch quält, okay, gut. Aber du bestrafst die Bücher jetzt nicht so mit, keine Ahnung, Bücherschrank.
Mit Ein-Sterne-Rezension oder was meinst du?
Oh ja, das ist ja auch ganz mies.
Ich habe das einmal gemacht, aber dann habe ich das wieder gelöscht, weil es fand ich halt, das ist so schwierig, ne? Also ich meine, du kriegst ja natürlich auch als Autor gute Rezensionen und auch mal nicht so gute Rezensionen. Und wenn Man ist ja auch selber als Autor, hat man ja auch einen anderen Anspruch wiederum an ein Buch als jetzt vielleicht der normale Leser. Und da habe ich mich ausgelassen, weil es mich echt so genervt hat. Das war so ein Buch, das strotzte voller Zufälle. Und das ist mir irgendwann sowas von auf den Keks gegangen. Diese Zufälle, die da immer wieder zu Begegnungen zwischen den beiden da geführt haben, dass ich mich da ausgelassen habe. Aber danach habe ich das wieder gelöscht, habe ich mich geschämt.
Sehr gut. Ja, mit diesen Rezensionen, das ist ja immer so eine Sache. Du kannst ja erstens mal nicht jedem gefallen, so fängt schon mal an. Also davon musst du dich ja komplett frei machen. Es dauert, ich weiß, tut auch weh. Aber ich versuche dann aus den schlechteren Rezensionen für mich was rauszuziehen. Ob das jetzt wirklich stimmt, was derjenige
klar,
da schreibt.
Man muss sich das fragen.
Kann ja sein.
Manchmal stimmt es ja auch.
Genau.
Also ich meine, das ist das Einzige, wo ich mir nie vorwerfen lassen kann, ist, wenn bei mir meine Story vorhersehbar ist, weil ich selber das Ende nie kenne, wenn ich anfange. Und da denke ich mir, na gut, den Schuh ziehe ich mir nicht an, weil wenn es beim Schreiben für mich nicht vorhersehbar ist,
ja,
dann.
Was soll es denn für einen Leser vorhersehbar sein? Ist ja klar. Nee, aber ich versuche halt, also wirklich aus den sachlich, wirklich konstruktiven Kritiken lerne ich gerne. Aber wenn dann halt, also ich habe zum Beispiel auch so ganz tolle Rezensionen. Wie war das? 5 Sterne waren das und dann, das Buch liegt gut in der Hand. Ich mir, danke.
Ja, sehr hilfreich. Immerhin.
Diese Rezension ist hilfreich. Und das Coole ist bei meinem neuen Buch, ist es so, ich habe zwei, eine, die hat, ich weiß nicht, 4 oder 5 Sterne und die andere dann nur 2 und die haben genau das Gegenteil gesagt. Mhm, ja.
Das hat man auch oft,
also es ist total witzig. Also, und dann siehst du wieder, ja, Kritik ist subjektiv. Ja. Mhm. Der eine empfindet es gut und der andere wieder schlecht. Teufel. Aber dann gibt es natürlich diese Hacker, ja, die dann sagen, ja, ich zerreiße es jetzt in der Luft, weil ich hier der große neue Reich-Ranitzky sein will. Ja. Mhm. Und dann denkst du so, oh, ja, hättest du geschwiegen, wärst du König geblieben. Apropos König, wenn ich Königin von Deutschland wäre, würde ich, sehr kreative Antwort, vom Balkon winken.
Ja, macht sie doch immer.
Ja, aber die Frage war jetzt so nicht gedacht. Das war ja eher so,
würdest du was ändern? Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon. Also ich führe überhaupt nicht gerne politische Diskussionen.
Ja, schwierig im
Moment. Und das ist, ich finde es total gut, dass es in Deutschland keine Monarchie gibt. Ich finde das, diesen Hype um die Königshäuser vollkommen befremdlich. Also das, ich finde, das hat mit der heutigen Zeit überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Mein Gefühl ist, das dient Gala und Co. für die schönen Bilder. Die sind heilfroh, dass es die Monarchien gibt, bestimmt. Ja. Die feiern das wie verrückt, aber ich selber finde es vollkommen unzeitgemäß. Also mir ist es fremd und abgesehen davon, wie gesagt, also ich meine, die sind ja noch nicht mal politisch aktiv. Sie halten sich ja aus allem raus.
Genau.
Und deswegen reicht da anscheinend auch manchmal vom Balkon zu winken und das würde wahrscheinlich eine Königin von Deutschland auch so machen.
Das würde auf jeden Fall gut stehen. Ja. So, für die Hörer, wenn ihr jetzt über Kopfhörer hört, mein Nachbar mäht seit einer Stunde den Rasen und dieser Rasen ist ungefähr 10x10 Meter groß. Ich weiß nicht, was er macht, aber ignoriert es einfach. So, das musste jetzt mal raus, weil es geht mir auf den Sack. So, Reichtum ist für mich, dass wir in einem freien demokratischen Land leben. Es nervt mich enorm, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht zu schätzen wissen. Sehr gute Antwort. Und du wolltest ja nicht politisch werden. Nee. Okay, hat nicht so ganz geklappt. Aber da bin ich ja voll bei dir. Das ist nämlich das, was viele vergessen, dass wir hier in einem der besten Länder dieser Erde überhaupt leben.
Ja, total.
Und dass da rumgemosert wird, weil du jetzt hier mit einer Maske U-Bahn fahren musst, da kenne ich mich
Ich finde es auch vollkommen lächerlich.
Ist doch alles klar bei euch im Kopf. Und welches Interesse hätte denn eine Regierung sein, einen Shutdown zu machen? Ja, das ist so, wenn man drüber nachdenkt.
Ist unerklärlich. Ja. Es ist unerklärlich. Nee, aber da würden wir uns jetzt total verzetteln.
Oh ja, das könnte jetzt abendfüllend werden. Da könnten wir eine ganze Podcast-Serie draus machen. Über diese ganzen Covid-Idioten, die muss man einfach, also heute hat Anja gesagt, ja, wenn wir die so nennen, dann kommen wir ja gar nicht mehr in den Dialog mit denen, will ich auch gar nicht.
Nee, da ist auch alles verloren. Das ist, also.
Also da gehen wir jetzt mal drüber, also wir nehmen das jetzt mal hin, freies demokratisches Land, das ist sehr wichtig, dass wir hier leben und es sollte auch jeder nochmal sich Gedanken machen, was wir hier eigentlich haben und was für uns Armut bedeutet, wohlgemerkt, ja. Also Armut ist, wenn ich vom Müll auf der Kippe leben muss und nicht, wenn ich 800 Euro oder 1000 zur Verfügung habe. Naja gut. Okay, wenn ich keine Ideen für eine neue Geschichte habe, dann nutze ich die How to Catch an Elephant Methode. Okay, die musst du jetzt mal erklären.
Ja, also das ist eine ganz tolle Methode, die ich mal vor Jahren in einem Schreibworkshop kennengelernt habe. Und zwar gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Elefant fangen könnte.
Ja.
Und diese Möglichkeiten, und seien sie so abstrus, wie es nur geht, aufzuschreiben. Also natürlich im übertragenen Sinne, nicht wie du jetzt den Elefanten fängst, sondern wenn du dir überlegst, wie eine Szene jetzt weitergehen könnte, wie du eine neue Figur möglichst elegant einführen könntest. Ja, also ich saß zum Beispiel mal, das ist jetzt eine Stelle gewesen, wo ich die Methode angewendet habe. Ich benutze die aber bei fast jedem Roman, aber das war so für mich auch so ein Schlüsselmoment. Da saß mein Personal quasi in einem Raum zusammen und die quatschten nur langweiliges Zeug. Und ich wollte an eine Stelle in dem Roman kommen, an der von außen, von der Straße, also den Punkt meiner Handlung kannte ich zumindest, an dem von außen etwas durchs Fenster reingeworfen wird, durchs geschlossene Fenster. Jetzt saßen die da aber blöd rum und haben sich nur doof unterhalten. Und dann habe ich gedacht, die müssen hier irgendwas anderes machen. Hier kann jetzt nicht in diese langweilige Unterhaltung da diese Sache durchs Fenster reinfliegen. Und dann habe ich halt eben überlegt, was könnte denn jetzt passieren? Was könnte der eine zum anderen sagen und so weiter? Und einer der Punkte, da schreibst du dann, was weiß ich, da schreibst du auf einer letzten Furz oder ja wirklich einfach so Sachen oder keine Ahnung, plötzlich brennt in der Küche das Essen an oder also alles, was dir so einfallen könnte. Und einer der Punkte war eben, die eine fragt den anderen, ob er ihr helfen könnte, eine Glühbirne auszutauschen, weil das auch so eine typische Sache eigentlich war, die, das hat mir nämlich mal jemand erzählt, wenn er irgendwo hinkommt in einen Frauenhaushalt, müsste er ja immer was reparieren. Und die waren halt so ein Frauenhaushalt. Und das war für mich so der Punkt, da wusste ich, jetzt kann hier was passieren, er muss diese Glühbirne austauschen. Und in dem Moment konnte dann auch die andere Sache passieren, eben nicht in diese Unterhaltung hinein. Ja, also du schreibst einfach Zeug auf und wenn der Satz fällt, der passt, dann kannst du wieder weiterschreiben.
Also probierst eigentlich dran rum.
Ich probiere rum, ja. Also das passiert aber auf einem leeren Blatt, da schreibe ich einfach auf. Also wirklich, du darfst halt überhaupt nicht nachdenken bei dem, was du da aufschreibst. Ja. Ne? Das müssen die absurdesten Sachen sein, die dir da jetzt in den Kopf kommen. Und dann ist eine dabei, wo es Klick macht und du denkst, ah, das ist es.
Brainstorming mit dir selbst quasi.
Yes.
Jo, haben wir wieder was gelernt, ist doch schön. Jo. Wenn du demnächst mal irgendwo hängen und denkst, die Szene könnte besser sein, dann fange ich mir einen Elefanten.
Genau.
von wem ist die? Weißt du das?
Oh nee, weiß ich nicht.
Okay. Wenn ich alt und grau bin, dann werde ich, grau bin ich schon, und wenn ich noch dazu alt bin, werde ich hoffentlich noch immer Geschichten erfinden, hoffentlich mit Blick auf Berge. Ja, die Berge, schön.
Ja.
Hast du auch so den Traum, einfach mal ins Allgäu fahren und da bleiben? Oder?
Ja, also Allgäu finde ich genial. Ich werde auch meinen 50. dort feiern, weil es mir da echt so super gut gefällt. Ja. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, da mal irgendwann zu leben mit Blick auf die Berge. Wobei ich beim Schreiben selber überhaupt keine Aussicht brauche. Also ich gucke gegen eine leere Wand, das ist mir total egal.
Ja, die Aussicht ist ja in meinem Kopf.
Ja.
Dann soweit.
Ja. Ja, aber das ist so eine schöne Gegend, dass ich echt, also und die Berge würde ich halt auch immer dem Meer oder der See vorziehen.
Ich finde halt, wichtig ist, wenn man so ein, naja, wie soll ich sagen, Refugium wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber wenn man sowas mit Bergen, dann muss man aber, darf man nicht arbeiten.
Dann darf man nicht arbeiten?
Ja, wie also wenn du jetzt zum Beispiel, müsstest du ja noch arbeiten, um Geld zu verdienen.
Ja,
um dein Leben,
aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jemals nicht zu arbeiten.
Ja, aber wie soll ich das erklären? Wenn du jetzt, also nimm mal diese ganzen tollen Sendungen, Goodbye Deutschland und sowas.
Ja.
Ja, die sind dann Urlaub in Schweden und finden es total geil da. Ist es ja auch, wenn du Urlaub bist.
Ach so, du meinst, um da zu existieren, dass du da halt dahin gehst.
Ja,
ach so.
Und weil dann ist ja der Zauber weg einfach. Also ich hab hier auch mein Tal in Österreich. Ist ein Geheimtipp, deswegen bleibt der jetzt hier unöffentlich. Ja? Weil ich nicht will, dass da jemand hinfährt.
Okay.
Ja? Ich will, dass die gerade so überleben, damit ich da hinfahren kann. Aber die machen so viel Werbung, das ist krank. Und es ist so wunderschön da. Und wenn ich da hinkomme, bin ich ein anderer Mensch. Da ist nichts negativ, egal. Und wenn dann mein Restaurant Ruhetag hat, dann hat es halt Ruhetag, denke ich, woanders hin. Ja, ist überhaupt kein Problem, alles cool. Aber wenn ich dann jetzt sagen würde, ich muss da hin und jetzt ich muss ja für meinen Lebensunterhalt irgendwie sorgen und ich müsste da im Sägewerk arbeiten oder sonst irgendwo, dann ist der Zauber weg. Weil dann musst du ja auch von 8 bis 5 irgendwo sein, wo du nicht sein willst. Und dann nutzen dir die Berge nichts mehr. Das ist das, weil ich will dann, wenn...
Den ganzen Tag das Panorama betrachten.
Genau, einfach nur genießen. Ja, und ich fahre da jetzt schon seit, ich weiß nicht, ich war jetzt schon 8 Mal da, weil ich es halt leider viel zu spät entdeckt habe, weil ich mich verfahren habe damals.
Ah.
Ja, das war ein Zufallsfund.
Es gibt keine Zufälle.
Ich bin falsch abgebogen und war dann an der Tankstelle und habe dann gefragt, wie komme ich denn jetzt wieder hier zu meinem Hotel? Und dann sagt, ja, du kannst schnell fahren oder schön fahren. Und ich habe Zeit, ich nehme die schöne Strecke. Und da habe ich dieses Tal entdeckt.
Aha.
Ein Traum. Ja. Und habe mich dann geärgert, warum ich nicht gleich dahin gefahren bin, weil es war echt 5 Kilometer von dem Ort, wo ich war.
Okay.
Egal, da war es auch schön, aber nicht so schön wie da. Und wie gesagt, ich war jetzt 8-mal da und ich habe noch lange nicht alles gesehen. Und ich glaube, dass man da bestimmt 50 Mal hinfahren kann.
Nachher schreibst du mir das mal auf, wie das Tal heißt.
Ich kann dir auch einen sehr guten Hotel-Tipp geben, wenn du nicht so viele Ansprüche hast an Sauna oder so ein Kram.
Habe ich.
Musst du Sauna haben?
Ja. Yeah.
Okay, dann gibt es auch gute Tipps dann noch. Ist halt ein bisschen teurer. Da gibt es auch Chalets und so ein Kram. Also richtig, kannst Geld ausgeben. Ja. Aber ich bin so ein Typ, ich brauche ein Bett und einen Balkon, weil der Balkon
ist wichtig. Nee, ich bin nicht so. Ich brauche schon ein bisschen. Wenn ich wegfahre, wenn ich im Urlaub bin, dann lass mich total gerne verwöhnen.
Okay. Ja, aber du willst doch dann gar nicht in die Sauna, wenn du die Berge hast.
Naja, irgendwann, also der Tag hat ja viele Stunden.
Ja, aber die musst du in den Bergen verbringen. Nee, machen wir aber nicht öffentlich. Kommt auch nicht in die Shownotes. Okay, aber zurück zum Thema.
Ja.
Du möchtest, also hast du ja jetzt auch schon gesagt, niemals aufhören zu arbeiten als Autorin.
Ja, nehme ich an. Also kann ich mir nicht vorstellen, also dass es plötzlich sein lassen würde, weil ich jetzt in Rente gehe.
Das kannst du ja gar nicht. Nee. Du bist ja nicht, wie soll ich sagen, du wirst nicht Autorin, du bist ja ein. Und die bleibst du halt auch.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören oder dass mir die Geschichten ausgehen oder sowas, die Ideen ausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das noch ganz, ganz lange mache. Und ich mache es ja hauptberuflich. Also ich bin ja nicht, ich habe ja sonst keinen Job mehr, keinen anderen. Also ich könnte da, also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe ins Allgäu und mache mich da sesshaft, ganzen Tag Panorama gucken, also das
ja, dann kommt mir der Balkon wieder ins Spiel. Setz dich auf den Balkon, hast du beides.
Ja.
Jetzt hatte ich doch eine Frage. Jetzt ist die wieder weg. Ach so, ist es denn überhaupt Arbeit für dich, zu schreiben?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Also empfindest du das echt als
total. Okay. Also wenn ich ein Buch schreibe, also gerade dabei bin, was ich ja meistens mache, dann finde ich das harte Arbeit.
Ja, Lektorat und hinterher.
Aber nee, das nicht. Das finde ich gar keine harte Arbeit.
Das ist ja komplett umgekehrt.
Ja, nee, das Schreiben selber finde ich harte Arbeit. Weil ich habe so ein hohes Pensum, was ich an Worten schreibe am Tag, dass ich mir die richtig aus den Rippen leier. Also ich höre da auch nicht vorher auf und das ist richtig anstrengend.
Ja, klar.
Also mich küsst da nicht die Muße. Ich meine, ich plotte ja auch nicht so wahnsinnig viel im Vorhinein, weil ich mich gerne auch noch so ein bisschen von der Handlung und von den Figuren überraschen lasse. Und aber trotzdem habe ich natürlich so ein Gerüst und ich weiß, wie viele Wörter ich schreiben muss. Und mal geht es total easy, weil ich, weiß ich nicht, gerade in der Szene drin bin, wo ich haargenau weiß, was vorher passiert, dann muss ich das nur runterschreiben. Aber wenn ich eben auch zwischendurch How to Catch an Elephant mache, ja, und da sitze und eine halbe Stunde lang überlege, wie es da jetzt weitergeht und so, und dann sind immer noch nicht wieder so und so viele X-Wörter geschrieben, das finde ich super anstrengend. Also diese, ich schreibe immer ungefähr 6 Wochen an einem Roman und
das ist aber auch schon ziemlich schnell.
Das ist harte Arbeit.
Ja. Also ich finde das Lektorat schlimmer, ehrlich gesagt.
Nee, das ist ja dann toll. Dann kann ich ja feilen. Also das ist ja dann die feine Arbeit. Und da weiß ich ja dann genau, was zu tun ist. Deswegen ist das für mich überhaupt kein, das ist nicht schlimm. Also überarbeiten, das mache ich super gerne.
Okay.
Aber das Schreiben, bis da endlich was steht, diese Rohfassung.
Ja.
Boah.
Hast du manchmal Ungeduld beim Schreiben? Also dass du, also mir geht es manchmal so, also gerade jetzt auch bei meinem aktuellen Projekt, ich habe verschiedene Handlungsstränge und muss die aber auch sortieren und habe aber, weißt du, ich versuche dann auch mit Cliffhangern zu arbeiten und ich will das dann aber auch fertig bringen, aber weiß genau, du musst dir noch die andere Szene noch dazu schreiben und dann habe ich immer so das Gefühl, wird das jetzt nicht zu langatmig für die, wird der Leser ungeduldig, aber er soll ja auch ungeduldig werden, weil er soll ja weiterkommen. Also das finde ich total schwierig für mich, mich zurückzuhalten und die eine Szene ordentlich zu beschreiben, was da jetzt passiert, weil die andere, die kommt ja noch.
Ja.
Hast ja Zeit.
Das kenne ich auch. Ja. Das kenne ich schon auch. Das finde ich
voll schwierig.
Ja, ja, ja. Also ich mache es auch mittlerweile, ehrlich gesagt, so, dass ich die Szenen, von denen ich weiß, wie sie laufen sollen schon, die schreibe ich vor. Also die habe ich dann schon markiert in meinem Skript und kann auch sein, dass ich das Ende schon ziemlich schnell schreibe am Anfang, damit ich dann auch weiß, wo ich hinsteuern will. Das schreibe ich dann natürlich nochmal um, ist klar, weil das ja nie hundertprozentig dann so stehen bleiben kann. Aber das hilft mir auch nochmal, diese Angelpunkte im Roman zu haben. Also wenn mich eine Szene mehr interessiert als die andere, dann schreibe ich die erstmal.
Boah, da würde ich durcheinander kommen.
Ach so,
also die Idee ist klasse. Weil dann hast du es aus dem Kopf, ne?
Ja.
Und kannst dich auf das andere konzentrieren.
Ja.
Aber ich würde es nicht mehr zusammenbringen.
Du schreibst chronologisch.
Ja.
Also habe ich früher auch, aber jetzt mittlerweile hoch schreibe ich ja auch gar nicht mehr in verschiedenen Perspektiven oder nur noch oder seltener. Das mache ich nur bei den Krimis, aber da ich ja mehr Liebesromane inzwischen schreibe und die sind aus einer Perspektive und da verlierst du ja nicht so den Überblick wie bei den vielen.
Ja,
aber
ich kenne mich. Ich würde es völlig verhauen.
Nee, das bringt mich eher sogar voran.
Würdest du dann am falschen Ort wieder einpflanzen oder irgend so?
Nee.
Das kann ich nicht.
Nee.
Das ist schwierig. Gut, okay. Also du würdest auf jeden Fall weiterschreiben, um das mal jetzt abzuschließen mit dieser Frage, weil wir haben ja schon wieder über ganz andere Sachen gesprochen jetzt. So, jetzt nächster Satz. Es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar, dass man durch Fleiß, Ausdauer und Disziplin viel erreichen kann, auch wenn andere meinen, das funktioniert nicht. Sehr gut. Also du lässt dich auch jetzt nicht von irgendwelchen Leuten beeinflussen, die dir sagen, wird doch eh nichts.
Also den Satz höre ich sowieso total selten, weil ich glaube, die mich kennen, die wissen, dass ich, wenn ich mir was vornehme, dass ich das wirklich durchziehe. Also das heißt nicht, dass ich damit dann auch immer Erfolg habe, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, so viele Leute lassen sich Gelegenheiten entgehen, einfach weil sie Angst davor haben zu scheitern.
Ach, das ist ja ganz schlimm. Sowas.
Also das mache ich überhaupt nicht. Wenn ich scheitere, okay, aber dann weiß ich, ich habe das wenigstens probiert.
Darum geht es.
Dann weiß ich Bescheid, weil wenn ich höre von manchen Leuten, die lassen Sachen ewig liegen, weil sie denken, das ist noch nicht gut genug oder so zögerlich sind, ja, oder so zaudern mit allem. Und also, so bin ich überhaupt nicht. Also ich will immer wissen, woran ich bin. Ich will das probieren und ich will das machen und dann werde ich ja sehen, ob ich damit Erfolg habe. Ich setze mir dann da auch ein zeitliches Limit, aber dann gebe ich alles. Also dann gebe ich auch Vollgas dafür.
Aha,
und glücklicherweise meistens klappt das auch irgendwie halbwegs.
Ist auch wichtig, was du gesagt hast. Viele können überhaupt nicht scheitern.
Das
ist auch eine Gabe zu sagen, okay, und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich habe es probiert.
Ja.
Ja, und die anderen hocken da, hätte ich nur. Oh, da könnte ich wahnsinnig werden.
Ja.
Das macht mich kirre. Das ist bei meinem Sohn, der rappt. Ja, gut, ist nicht mein Ding. Aber er versucht es jetzt aber auch nicht irgendwie voranzutreiben. Er macht jetzt lieber eine Lehre. Und ich denke, Junge, du bist künstlerisch begabt, dann geh doch in die Richtung. Klappt ja eh nicht, ich muss hier von irgendwas leben. Das probierst du wenigstens. Ja,
klar, aber wenn dann, also gerade bei solchen Sachen, brauchst du halt einen eigenen inneren Antrieb. Das nutzt dir ja gar nichts, wenn jemand von außen dir diesen Impuls immer wieder versucht zu geben. Das ist ja wie, wenn du dem Ochs ins Horn petzt.
Verschwendet, weil er hat schon Talent.
Ja,
ich kann das hier offen sagen, weil er wird es nie hören.
Ja, also. Aber manchmal dauert es halt auch einfach. Ich meine, ich nehme mal an, der ist auch noch jung, ja. Und
der hat andere Sorgen. Ja.
Aber derzeit sowieso.
Also ich habe aber das funktioniert eh nicht. Deswegen habe ich mein erstes Buch fertig geschrieben. Mhm. Meine Frau gesagt, bringst du eh nicht fertig. Und ich so, jo.
Ah ja, da wolltest du verweisen, ja.
Und als dann hier meine Kollegen gesehen haben, ich schreibe und so, und dann haben mich erstmal ein bisschen ausgelacht. Ich habe mir gedacht, ihr nur, ihr Blödköpfe. Ich mache das für mich. Ja. Und irgendwann kamen sie dann alle angeschissen, haben gemerkt, es ist mir ernst damit. Und dann wollten sie alle ins Buch rein, wollten hier ihre Kumpels umbringen oder den und den vergewaltigen und so. Ja, die sind ein bisschen gröber. Aber es sind etliche von meinen Kollegen in den Büchern verarbeitet. Die wollten das so. Dann müssen sie halt auch mit den Konsequenzen leben.
Jo.
Gut, letzter Satz ist jetzt schon, und da sind wir auch wieder sehr gut in der Zeit. Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es den Titel tragen Als was anderes.
Ja.
Muss hoffentlich nicht übersetzt werden. Nö, wir sind hier in Hessen.
Genau.
Ja.
Also ich habe zum Glück, kenne ich das Gefühl nicht, dass das Leben auf der Stelle tritt. Es wäre auch ein Graus, mein persönlicher Graus, das irgendwie so zu haben. Aber manchmal, also so ein Innehalten, das gibt es halt extrem selten. Wenn ich denke, nächste Woche wird es ruhig, dann wird es halt einfach nicht. Also deswegen dieses als was anderes, dieser Spruch kommt eigentlich von meiner Mutter, weil ich schon als Jugendliche auch so der Treppauf, Treppabrenner war, ja. Und dann kam man manchmal abends, bin ich um 9:30 die Treppe runtergekommen, weil ich nochmal schnell zu meiner Freundin war. Und dann hat meine Mutter einmal gesagt, als was anderes. Und das ist bei mir einfach so, das ist mein Lebensmotto. Also ich bin auch jemand, die, wenn ich noch 5 Minuten Zeit habe, überlege ich mir, was ich in der Zeit noch schnell machen könnte. Ich setze mich nicht hin und warte, bis die fünf Minuten um sind.
Ja, das
und
ist auch
bis
scheiße,
irgendwas
das kann ich auch nicht leiden.
Ja? Ich mache noch irgendwas in der Zeit.
Das hat, ich weiß nicht, ob du schon mal erzählt hast, aber der Musiker, der, wie heißt der, Zimmer, Hans Zimmer, kommt übrigens auch aus Frankfurt. Und der ist ja auch so einer, der, der muss alles dafür tun, dass seine Musik perfekt ist, also ganz krank. Mhm. Und der musste auch so für einen Film abgeben. Und dann kam der Produzent in seine Studio und hat gesagt, hier, ich brauche jetzt die Musik. Ja. Und er sagte, ja, wann, jetzt gleich oder habe ich noch ein bisschen Zeit? Ja, 5 Minuten. Ja, dann habe ich ja noch 5 Minuten. So ist es. Ja.
Genau, genau.
Also das ist auch so, aber was du so beschreibst, also mir ist es jetzt noch nie, wird mir jetzt gerade bewusst, also ich kann das eigentlich auch nicht haben. Was weiß ich, du musst, also keine Ahnung, dein Bus fährt oder du musst erst 15:45 weg oder so, das ist jetzt halb. Und dann sitzt du da eine Viertelstunde, irgendwie was zu machen, ist schwierig, aber ich muss halt, denkst du, was machst du jetzt mit dieser Viertelstunde?
Ja.
Also so geht es mir eigentlich auch, weil ich kann, also Müßiggang ist für mich ganz schlimm. Also,
ja, ich kann das auch nicht lange.
Gut.
Jo.
Das ist so ein schönes Schlusswort, dass wir jetzt, uns wird es nicht langweilig.
Nee, uns wird es nicht langweilig und Gott sei Dank.
Gut. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir für deine tollen Fragen.
Die sind schon wieder rum. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja.
Mach's gut.
Danke.
Tschö.
Tschö.
Das war der nächste Bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste Bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Maddie Müller.